Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo aus dem Studio in Prag meldet sich heute am Mikrofon Markéta Kachlíková und das ist unser Programm. Der Internationale Tag der Roma am 8. April wird auch in Tschechien begangen. Die Einbindung der Roma in die Mehrheitsgesellschaft gehe hierzulande voran, allerdings geschehe dies langsam, sagt die Regierungsbeauftragte für die Roma-Minderheit Lucia Fukova bei diesem Anlass. Mehr zum Thema hören Sie gleich in unserem Tagesecho. Vor 7 Tagen startete der erste Mondflug seit 1972. Die Artemis II-Mission wird weltweit sehr aufmerksam verfolgt. Dazu gehört auch das System Hera, das die sogenannte kosmische Strahlung messen soll. Und ausgestattet ist das System unter anderem mit 6 Detektoren aus tschechischer Produktion. Einzelheiten gibt es in unserem zweiten Beitrag. Anschließend begeben wir uns auf Schloss Gatschina in Mittelböhmen. Und zwar in der 4. Folge unserer Serie Tempel der Literatur, 5 historische Bibliotheken Tschechiens. Bleiben Sie dran! Nun aber gebe ich erst einmal ab an Martina Schneibergová.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Mittwoch auf der Prager Burg 20 Vertreter der Roma-Minderheit empfangen. Laut Pavel stellen die Roma in Tschechien eine bedeutende Gruppe dar und ihre vollständige Integration ist eine Voraussetzung für den Erfolg der ganzen Gesellschaft. Das feierliche Treffen fand anlässlich des Internationalen Tags der Roma statt. Am Treffen nahmen Roma aus verschiedenen Orten Tschechiens teil. Pavel trifft mit den Roma regelmäßig bei seinen Reisen in die Regionen zusammen. Die Regierungsbevollmächtigte für die Roma-Minderheit, Lucia Fukova, bezeichnete das Treffen als ein sehr bedeutendes Signal. Das Treffen zeige, dass die Stimme der Roma wichtig sei, sagte Fukova. Der Vorsitzende des Senats des tschechischen Parlaments, Miloš Vystrčil, hat sich der Kritik angeschlossen, mit der tschechischen Staatspräsident Petr Pavel auf die abgehörten Telefongespräche des ungarischen Außenministers Peter Szijjártó mit dessen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov reagiert hatte. Die Gespräche betrafen unter anderem die Weitergabe von Informationen über die EU-Sanktionen an Russland. Vystrčil sagte am Dienstag, er halte das Verhalten von Szijjártó für gefährlich. Er machte genauso wie Präsident Pavel darauf aufmerksam, dass man beim Austausch von sensiblen Informationen mit Ungarn sehr vorsichtig sein muss. Präsident Pavel hatte zuvor gesagt, Tschechien solle die Beziehungen mit Ungarn neu bewerten, einschließlich der Frage, welche Informationen Prag mit Budapest teilen werde. Der ungarische Außenminister wies die Kritik zurück. Der tschechische Militärnachrichtendienst hat sich im März einer internationalen Operation gegen Aktivitäten von Hackern angeschlossen, die mit dem russischen Militärnachrichtendienst GRU verbunden sind. In Tschechien versuchen die Hacker Institutionen anzugreifen, von denen sie sensible Daten aus dem Militärbereich, dem staatlichen Sektor und der Verteidigungsindustrie gewinnen konnten. Der Nachrichtendienst griff dagegen durch. Die Operation wurde vom FBI geleitet, war konkret gegen die Aktivitäten der Gruppe APT-28 gerichtet. Dies teilte der Sprecher des tschechischen Militärnachrichtendienstes Jan Pejšek am Mittwoch der Presseagentur ČTK mit. Tankstellen in Prag haben am Mittwoch ihre Preise den vom Staat gedeckelten Treibstoffpreisen angepasst. Einige Tankstellen mussten im Vergleich mit Dienstag die Dieselpreise senken. Oft kompensierten sie es jedoch mit einer Erhöhung der Benzinpreise. Dies folgt aus den Erkenntnissen der Presseagentur ČTK. Ab Mittwoch gilt in Tschechien die Maßnahme, mit der die Regierung die Treibstoffpreise gedeckelt hat. Die Wahlfreiheit des Geburtsortes und der Geburtsart gelte nicht absolut, sondern endet dort, wo die Pflicht beginne, das Leben und die Gesundheit des Kindes zu schützen. So entschied das oberste Gericht Tschechiens. Das Gericht wies die Berufung einer mit Bewährungsstrafe bestraften Mutter zurück, die von Beruf Hebamme ist. Sie entschied sich für eine Steißgeburt zu Hause, trotz Warnungen der Ärzte. Das Kind erlitt eine schwere Hirnschädigung und starb nach einigen Wochen im Krankenhaus. Das oberste Gericht informierte über seine Entscheidung am Mittwoch in einem Pressebericht. Der US-amerikanische Songwriter Paul Simon hat in den Tagen vom 9. bis zum 12. April 3 Kammerkonzerte im Prager Kongresszentrum. Auf der Tournee Quai Celebration Tour stellt Simon sein bisher letztes Album, seinen Psalms von 2023 vor. Zudem wird er Songs singen, die dank der Zusammenarbeit mit Al Garfunkel entstanden sind. Darüber informiert ihn der Veranstalter von der Agentur Live Nation, die Presseagentur ZDK. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag wolkig. Im Nordosten gibt es in Höhenlagen schwache Schneeschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Im Nordosten des Landes erreichen sie lediglich 8 Grad.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Der 8. April, also der heutige Mittwoch, ist der internationale Tag der Roma. Dieser erinnert an den ersten Roma-Weltkongress von 1971, also vor genau 55 Jahren. Auch das Museum für Roma-Kultur in Brünn feiert gerade ein Jubiläum, nämlich seinen 35. Geburtstag. Ein Thema bleibt in Tschechien jedoch die Diskriminierung dieser Minderheit. Mehr dazu nun von Daniela Honigmann.
Laut offiziellen Schätzungen gibt es in ganz Europa 10 bis 12 Millionen Roma. Etwa die Hälfte davon lebt in EU-Ländern. Damit seien sie ein geschätzter Teil unserer gemeinsamen europäischen Identität, heißt es in einer Erklärung der EU-Kommission vom Dienstag. In dieser ist aber auch von anhaltender Diskriminierung die Rede, mit der Angabe, dass 70% der Roma in der EU von Armut bedroht seien. In Tschechien gehe die Einbindung in die Mehrheitsgesellschaft voran, sagt Lucie Fukova, die Regierungsbeauftragte für die Roma-Minderheit. Dies geschehe allerdings langsam.
Die Gesellschaft verändert sich wirklich. So erleben wir Roma bereits in verschiedenen Positionen. Sie arbeiten also an sichtbaren Stellen. Das zeigt uns, dass dieser Weg möglich ist und Vorurteile abbaut. Trotzdem können wir immer noch nicht von einer gänzlich positiven Einstellung in der Gesellschaft sprechen.
Dies bestätigt auch Michal Miko. Der Leiter der Dachorganisation Romano.net konstatiert, dass immer noch zu viele Roma in Tschechien abhängig von staatlicher Sozialhilfe seien. Es gebe zu wenig systemische Unterstützung, ihnen einen besseren Zugang zu den wichtigen Bereichen der Gesellschaft zu gewähren.
Eine Studie, die wir im Rahmen des Projektes Gemeinsam gegen Antiziganismus in den Jahren 2023 bis 2025 durchgeführt haben, hat klar auf die Themen Wohnen, Bildung und Arbeit verwiesen. Dies sind immer noch die Bereiche, in denen man Diskriminierung angehen muss.
Die Zahl jener Roma, die Abitur machen und studieren können, sei hierzulande immer noch viel zu niedrig, fügt Miko hinzu. Dennoch gibt es Erfolgsgeschichten auch in Tschechien und auf die wird am Internationalen Tag der Roma aufmerksam gemacht. Bekannt sind vor allem Roma-Künstler, typischerweise in der Musik. Aber auch in der Literatur sind die Autoren dieser Minderheit immer öfter vertreten. Eine ganze Reihe von ihnen trat am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Prag auf. Sie war nur ein Programmpunkt in der Festwoche, die bereits seit Freitag läuft. Organisiert wird sie vom Verein Ara Art. In diesem Jahr lautet das Motto Roma im Wunderland. Laut Ara Art soll es den Mut symbolisieren, sich eine Welt vorzustellen, in der die Roma-Identität nicht mehr erklärt werden müsse, sondern selbstverständlich sei. Dazu will auch das Museum für Roma-Kultur in Brünn beitragen. Am Dienstag war es genau 35 Jahre her, dass sich der initiierende Verein hat amtlich registrieren lassen. Mit dieser Pionierarbeit von einer Gruppe Enthusiasten beschäftigt sich die neue Ausstellung Amaro Jelo Marel, zu Deutsch Unser Herz schlägt, die seit Mittwoch im Museum zu sehen ist. Die Fotografien und Texte sind durch eine deutliche rote Linie miteinander verbunden. Kuratorin Simona Schrekova.
Sie stellt eine symbolische Zeitachse dar. Rot ist die Farbe des Museums, die für seine visuelle Präsentation benutzt wird. Gleichzeitig ist es die Farbe des Herzens, das die Ausstellung im Namen trägt.
Das Museum in Brünn verfügt inzwischen über 28.000 Exponate. Sie erzählen die Geschichte der Roma, angefangen im altertümlichen Indien, weiter über die Ankunft in Europa im 11. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Direktorin Jana Horvátová betont die Bedeutung der Einrichtung.
Sie ist die erste Kapelle für die Roma und ihre Kultur. Auf die Menschen wirkt es sehr ermutigend, dass endlich jemand Notiz davon nimmt. Wir laden immer wieder Schulklassen ein, im Unterricht ins Museum zu kommen und an unserem Bildungsprogramm teilzunehmen.
Das Museum betreibt auch zwei Gedenkstätten an den Orten der ehemaligen Konzentrationslager für Sinti und Roma in Hodonín sowie in Letti. Derzeit wird zudem ein Gemeindezentrum in Prag eingerichtet. Die Feierlichkeiten zum Welt-Roma-Tag finden am Mittwochabend ihren Höhepunkt mit einem Galaabend im Prager Sophienpalais. Die Schirmherrschaft dafür haben unter anderem die Präsidentengattin Eva Pavlova und Kulturminister Otto Klempirsch übernommen.
Daniela Honigmann hat berichtet. Erstmals nach über 50 Jahren sind wieder Menschen in die Nähe des Mondes geflogen. Die Artemis-2-Mission wird weltweit sehr aufmerksam verfolgt. Mit an Bord des Raumschiffes ist auch tschechische Technik. Sie dient zur Messung kosmischer Strahlung, wenn am Mittwoch erstmals der Strahlenschild getestet wird. Mehr nun von Till Janzer.
4, 3, 2, 1, Booster Ignition and Lift Off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great.
Vor 7 Tagen startete der erste Mondflug seit 1972. Zwar stand keine Landung auf dem Erdtrabanten an, aber die 4 Besatzungsmitglieder stellten am Montag einen Rekord auf. Mit über 400.000 Kilometern Entfernung waren sie so weit von der Erde entfernt wie noch kein Mensch zuvor. Seitdem befinden sie sich auf dem Rückflug. Und am Mittwoch soll der Strahlenschild getestet werden. Dazu gehört auch das System HERA, das die sogenannte kosmische Strahlung messen soll. HERA ist mit 6 Detektoren aus tschechischer Produktion ausgestattet. Diese stammen von der Firma Advacam mit Sitz in Prag. Jan Jakubek ist wissenschaftlicher Leiter und Mitgründer des Unternehmens und erläuterte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Das System HERA dient zur Beobachtung dessen, wozu wir Weltraumwetter sagen. In Wirklichkeit handelt es sich um ionisierende Strahlung, die sich aus vielen unterschiedlichen Teilchen zusammensetzt. Einige von ihnen sind weniger gefährlich, andere mehr. Und es ist sehr wichtig zu unterscheiden, von welchen Teilchen die Strahlung wie viel enthält, wie hoch also die Gefahr für die Astronauten und die elektronischen Systeme an Bord des Raumschiffs ist.
Was aber ist neu an den Detektoren von Advacam?
Unsere Detektoren sind in Wirklichkeit Kameras. Jedes der Teilchen hat eine eigene Bahn, die von der Kamera aufgezeichnet wird. Und anhand der Form der Bahn und der Intensität können wir bestimmen, um welches Teilchen es sich handeln muss und wie gefährlich es sein dürfte. Die Detektoren, die früher verwendet wurden, konnten die einzelnen Teilchen der Strahlung nicht so eindeutig unterscheiden. Daher ließ sich auch nicht die Gefahr bestimmen, die diese darstellen. Wir haben nun zudem die Möglichkeit, festzustellen, aus welcher Richtung das Teilchen angeflogen kommt. Dadurch können wir die Besatzung anweisen, wie sie etwa das Raumschiff drehen sollte, sodass die Motoren gegen die Strahlung gerichtet sind und einen Schutz bieten können.
Obwohl schon mehrere bemannte Mondflüge unternommen wurden, gibt es bisher nur wenige Daten zur kosmischen Strahlung an jenen Orten des Alls, die nicht mehr vom Erdmagnetfeld geschützt sind. Die Weltraumstation ISS etwa befindet sich immer noch im Einflussbereich dieses Feldes. Mit Blick auf die bisherigen Mondmissionen sagt der Atomphysiker Martin Kakona von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Alle fanden außerhalb einer größeren Sonneneruption statt. Eigentlich muss man wirklich von Glück sprechen, dass es nie zu einem Strahlenunfall von Astronauten gekommen ist.
Wie Jakubek ergänzt, deuten sich Sonneneruptionen und damit gefährliche Strahlenereignisse im Vorfeld an, so wie auch ein Gewitter gewisse Vorzeichen habe. Es bleibe dann etwa eine halbe Stunde Zeit, in der sich die Astronauten in Sicherheit bringen oder auch das Raumschiff umdrehen können. Nun aber werden die Detektoren von AdvaCam erstmals außerhalb des Magnetfelds der Erde getestet, und zwar laut der NASA auch dann, wenn gerade keine Sonneneruption stattfinden sollte. Die Firma aus Prag arbeitet seit 15 Jahren mit der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde zusammen. Dazu kam es per Zufall über Kontakte zu einem tschechischen Wissenschaftler in Houston. Dieser zeigte den Detektor von AdvaCam einigen Astronauten einer ISS-Mission. Und weiter Jakubek.
Einer der Astronauten packte den Detektor in sein Privatgepäck, schloss ihn auf der ISS an einen Computer an und zeichnete so das Weltraumwetter auf. Allen anderen gefiel dies und sie äußerten den Wunsch, ebenfalls solche Detektoren zu bekommen. Das Pikante daran ist, dass eine Firma eigentlich viele schwierige Tests überstehen muss, um Zulieferer für NASA-Missionen zu werden. Aber die Tests lassen sich auch umgehen, indem man nachweist, dass das Gerät bereits im Weltraum war.
Dennoch habe man später alle Tests für die Zusammenarbeit mit der NASA absolviert, fügt Jan Jakubek an. Die Daten der Detektoren von der Artemis-2-Mission werden die Wissenschaftler in Tschechien im Übrigen erst irgendwann nach der Rückkehr des Orion-Raumschiffes auf die Erde auslesen und auswerten können.
Soweit der Beitrag von Till Janzer und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International. In den deutschsprachigen Sendungen des tschechischen Rundfunks geht es weiter. Schönes Ausflugsziel, beliebte Filmkulisse, bezauberndes architektonisches Werk. Die Chotek-Bibliothek ist das Herzstück von Schloss Gatschina. Dieses liegt nur 4 Kilometer nordöstlich von Kutná Hora entfernt und ist umgeben von einem ebenso sehenswerten weitläufigen Park. Was die Bibliothek so besonders macht, hören Sie in der 4. Folge unserer Serie Tempel der Literatur – 5 historische Bibliotheken Tschechiens. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
Reiseland Tschechien. Liest man einen guten Roman, lässt man sich von ihm in eine andere Welt entführen. Diese Wirkung hat auch der Bibliotheksbau von Schloss Gatschina. Beim Anblick der Kuppel, die den Büchersaal mit Tageslicht flutet, muss der Besucher einfach ins Staunen kommen. Und genau das wollte der Bauherr Johann Rudolf Chotek von Chotkov und Vognin. Der Adlige ließ die gesamte Schlossanlage im Kolonialstil in den Jahren 1806 bis 1824 errichten, als Sommersitz seiner Familie. Sie sei Choteks Lebenstraum gewesen, erläutert Pavel Douša. Er ist der Leiter der Außenstelle des Nationalen Landwirtschaftsmuseums, die heute im Schloss untergebracht ist.
On už od konce 18. století
Schon seit Ende des 18. Jahrhunderts kontaktierte Chotek andere Adelsfamilien in Europa und ließ sich die Pläne ihrer Herrschersitze und Parks zuschicken. Er plante einen Sommersitz in der Umgebung des Schlosses in Nové Dvory, das seine Familie Mitte des 18. Jahrhunderts gekauft hatte. Dieses war der Stellung Choteks nun nicht mehr angemessen, denn der Graf war so etwas wie der Finanzminister. Am Wiener Hof diente er als Oberstburggraf und damit als Verwalter von Böhmen, hatte also eine der höchsten politischen Funktionen inne. Deswegen brauchte er einen repräsentativen Sitz.
nejvyšší politické postavení a potřeboval vlastně reprezentativní sídlo.
Noch heute ist zu sehen, dass Schloss Kaczyna diesen Zweck hervorragend erfüllte. An dem Bau waren mehrere europäische Fachleute beteiligt, federführend der Dresdner Hofarchitekt Christian Friedrich Schuricht. Laut Doscha hat Graf Chotek die Entwürfe aktiv mitgestaltet und sich vor allem von Schlossanlagen in Irland sowie St. Petersburg inspirieren lassen.
Schloss Kaczyna sollte seinem Besitzer als Unterkunft für jeweils 3 oder auch 6 Wochen dienen. Und dies ebenfalls für seine Gäste, denn Chotek kam nie allein hierher, sondern immer mit anderen Adligen. Zudem war in seinen Vorstellungen von Anfang an eine Bibliothek enthalten. Seine Pläne sahen 2 Pavillons auf dem Areal vor, die der Wissenschaft und der Kunst geweiht waren. Für die Wissenschaft entstand also der Büchersaal, der erste eigenständige Bibliotheksbau, der zu diesem Zweck auf tschechischem Boden errichtet wurde.
Etwa 40.000 Bücher sind heute in den Räumen untergebracht. Das Besondere ist, dass die Regale entlang des Rundbaus so platziert wurden, dass sie nicht die Außenmauern berühren. Die Luftzirkulation schütze sie auf diese Weise vor klimatischen Schwankungen, schildert Doscha. Der Büchersaal sei als enzyklopädisches Werk konzipiert, merkt Pavel Doscha an. Die Regale seien durchnummeriert und nach Fachbereichen aufgeteilt. Man findet hier etwa Bücher zur Archäologie, Heilkunde, Architektur oder Rechtswissenschaft, aber auch schöne Literaturbände. Der Museumsleiter fährt fort.
Der Bibliotheksbestand sollte seinem Besitzer bei der Verwaltung seines Anwesens helfen, damit er hier bauen, wirtschaften sowie Landwirtschaft betreiben konnte. Das älteste Buch stammt aus dem 15. Jahrhundert und es gibt auch eine ganze Reihe von Handschriften. Choteks Persönlichkeit spiegelt sich zudem in dem Bestand zu Theater und Musik wider. Hier finden sich also Bücher über die Theaterkultur, mit der die Choteks erzogen wurden und die sie unterstützten.
Zum Schloss gehört nämlich auch ein eigenes Theater. Es ist im 2. der beiden Kunstpavillons untergebracht. Schon im Familiensitz in Nové Dvory hatte es ein Gartentheater gegeben, informiert Doscha.
Interessant ist, dass die Choteks selbst in den Stücken spielten und sie erdachten und schrieben auch welche. Sogar die Kulissen malten sie selbst und fertigten Plakate an. Dies war eine Art Vorbereitung auf ihr späteres gesellschaftliches Leben, wenn sie in verschiedene Funktionen ernannt werden sollten. Somit übten sie schon in der Kindheit ihr Auftreten.
Zu den weiteren Räumlichkeiten im Schloss gehört auch die Bibliothekarswohnung. Sie ist heute nicht mehr im Originalzustand, da sie im 20. Jahrhundert anderweitig genutzt wurde. Man habe sie zu Ansichtszwecken aber wieder so ausgestattet, wie sie zuvor ausgesehen haben könnte, sagt Doscha. Er betont, dass sehr gebildete Leute als Bibliothekare auf Schloss Kaczyna tätig gewesen seien, unter ihnen etwa ein Vertreter des niederen Adels.
Ihnen wurden noch weitere Funktionen auf dem Anwesen übertragen. Sie waren also nicht nur als Bibliotheksverwalter angestellt, sondern auch als Erzieher, Lehrer oder Pfarrer. Man muss dazu sagen, dass der Graf selbst als eigentlicher Bibliothekar fungierte. Er beteiligte sich an der Anschaffung und dem Ankauf von Büchern ebenso wie an ihrer Erfassung.
Ein Großteil des Bücherverzeichnisses in Kaczyna wurde jedoch in der Ära nach den Choteks angelegt. 1911 starb der letzte Besitzer mit dem Namen und das Anwesen wurde an einen Neffen italienischer Abstammung vererbt. Er hieß Guido von Thun und Hohenstein und war der letzte adelige Schlossherr. Auch er habe noch Anschaffungen für die Bibliothek gemacht und das vor allem für die Kartensammlung, berichtet Doscha. Aber zu dieser Zeit habe man sich vor allem auf die Bestandsinventur konzentriert.
Denn es gab den Gedanken, einige Bücher zu verkaufen. Das hing mit der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren zusammen, die auch den letzten Eigentümer hart traf. Schloss Kaczyna wurde als Pfand bei der Bank eingesetzt. Und darum wurde darüber nachgedacht, wie die hiesigen Reichtümer zu Geld gemacht werden könnten. Dadurch haben wir sehr genaue Listen dessen, was sich alles in Kaczyna befand und heute noch befindet.
Denn die Verkaufspläne seien zum Glück nicht umgesetzt worden, fügt Doscha hinzu. Im weiteren Schicksal von Schloss Kaczyna spiegelt sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zu Zeiten des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren wurde die Anlage zunächst von der Hitlerjugend genutzt, dann von Truppen der russischen Wlassow-Armee, die auf Seiten der Deutschen kämpften. In dieser Phase habe es glücklicherweise keine Schäden an den Bibliotheksbeständen gegeben, unterstreicht Doscha. Und seit 1950 dient das Schloss als Außensitz des Nationalen Landwirtschaftsmuseums.
Jack the Ripper ist noch nicht am Ziel.
Wo ist er?
Ich will ihn haben.
Die Chotek-Bibliothek habe eine besondere Magie, der man sich als Besucher nicht entziehen könne, sagt Pavel Doscha nicht ohne Stolz. Kein Wunder, dass hier immer wieder Filmteams arbeiten, sowohl einheimische als auch internationale. Die ersten Dreharbeiten im Schloss fanden bereits 1943 statt. Der Museumsleiter.
Hier werden nicht nur Filme, Serien und Dokumentarfilme gedreht, sondern auch Konzerte aufgenommen oder Videoclips. Viele Besucher kommen in die Bibliothek, weil sie jenen Ort sehen wollen, an dem auch schon Johnny Depp oder Keanu Reeves waren. In letzter Zeit machten Serien wie Maria Theresia oder Die Kaiserin auf uns aufmerksam. Solche Dinge schaffen den Menschen heutzutage einen Zugang zur Geschichte.
Zum Thema Kaczyna als Filmkulisse wird im Schloss sogar eine VIP-Besichtigungstour angeboten, für die aber eine Vorabreservierung notwendig ist. Die Tour durch die Bibliothek, das Theater und die Kapelle wird jedoch ständig und ohne Anmeldung angeboten.
Das war nun schon der vierte Teil unserer Serie Tempel der Literatur, fünf historische Bibliotheken Tschechiens. Diesmal gilt unser Dank den Mitarbeitern der Außenstelle des Nationalen Landwirtschaftsmuseums in Kaczyna. Wie immer steht auf unserer Homepage deutsch.radio.cz auch ein Video bereit, das Sie durch die wunderbaren Räumlichkeiten der Chotek-Bibliothek führt. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Für die abschließende Folge der Serie kehren wir kommende Woche zurück nach Prag. Dann hören Sie alles Interessante zur Bibliothek im Clementinum. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.